Hallo, mein Name ist Maria Juncker und ich lese aus Teilen meiner Masterthesis, die ich im Sommersemester 2019 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg eingereicht habe. Die systematischen Schriftsteller der Botanik gedenken unserer Kohlart gar nicht. Expertise und Laienwissen in Kommunikationsverhältnissen und Textformaten, in Christian Kai Lorenz Hirschfelds Gartenkalender, Johann Gottfried Grohmanns Ideenmagazin und Friedrich Justin Bertuchs Allgemeinem Deutschen Gartenmagazin. Die uralte Vorstellung vom Garten als Experimentierfeld für Utopien zeigt sich heute besonders in städtebaulich geplanten oder im BürgerInnenkollektiv betriebenen Bemühungen unter dem Postulat der Nachhaltigkeit wie Urban Gardening oder dem Projekt der emissionsfreien Stadt. Hohe Auflagen zahlreicher Gartenzeitschriften wie Landlust, Kraut und Rüben oder Mein schöner Garten spiegeln ein gesteigertes Interesse am Thema der privaten Gartengestaltung wider und werden nicht nur von tatsächlichen GartenbesitzerInnen, sondern vor allem auch von BewohnerInnen der Städte gelesen, die aus der distanzierten Position der längst vom tatsächlichen Landleben Entfremdeten im Garten ein Stück zurückgeholte Natur erleben. Im 18. Jahrhundert geriet der Garten, besonders die in den 1720er Jahren in England aufkommende Form des Landschaftsgartens, zum gelehrten oder dilettantischen Experimentierfeld verschiedenster Disziplinen. Am Gegenstand des Gartens wurden ästhetische, politische, moralpädagogische und philosophische Fragen diskutiert. Ausgehend von den Idealbildern der konstruierten und optimierten Natur der Landschaftsmalerei wurde der Landschaftsgarten zu einer Erweiterung des Gemäldes, zu begehbarer und multisensuell erfahrbarer Kunst erhoben. Durch historisierende Staffagen und geografische Anspielungen der Gartengestaltung wurden Raum- und Zeitreisen hier auf besondere Art und Weise möglich. Der Landschaftsgarten geriet so zum emotionalen Erlebnisraum. Jedoch nicht nur der herrschaftliche und keineswegs für alle zur Besichtigung freigegebene Landschaftsgarten, sondern vor allem auch der private Zier- und Nutzgarten hielt Einzug in die Diskussion und ließ die Grenzen zwischen Theorie und praktischer Zielgruppenorientiertheit aufklärerischer Kommunikation verschwimmen. Denn im Jahrhundert des neuen Gartenbegriffes entwickelte sich auch ein neues Medium, das Periodikum. Um 1800 schossen Gartenfachzeitschriften so schnell wie Pilze aus der Erde. Und so fand sich besonders in der Zeitschrift ein hybrides Kommunikationsmittel aus Informations-, Gebrauchs- und Unterhaltungsliteratur, das philosophische Überlegungen zur Herkunft des englischen Gartens ebenso integrierte wie Gedichte und politische Statements, Anleitungen zum Verschneiden von Rosenbüschen oder Stellengesuche arbeitsloser Kunstgärtner. Ein neues Stoffgebiet schafft sich oft auch eine neue textuelle Repräsentation, schreibt der Literaturwissenschaftler Michael Gampel in seiner Dissertation »Die Natur ist republikanisch« und betont damit, dass der relativ neue Gartenbegriff der Spätaufklärung, bevor er zum wichtigen Motiv in der Literatur wurde, noch in kleineren und oft miteinander verschmelzenden Textformaten ausgehandelt wurde. Zum Beispiel werden in Christian Kai Lorenz Hirschfelds »Theorie der Gartenkunst«, so Gampe, verschiedene Gattungstraditionen integriert und oft mehrere Aufgaben in einem Text gelöst. Die Möglichkeit der Inszenierung von Vielstimmigkeit zur Diskussion eines Gegenstandes, zur Volksaufklärung und zur Erschließung eines breiten Leserinnenkreises durch unterhaltende und vielseitige Textformate war im neuen Medium der Zeitschrift besonders präsent. Zeitschriften konstruieren und diskutieren die vermeintliche Aktualität eines Themas in Serie. Sie lassen mehrere AutorInnen zu Wort kommen, positionieren Text, Satz und Bild zueinander und haben durch ihre Periodizität und Verbreitung die Möglichkeit, ein kommunikatives Netzwerk aus Aktion und Reaktion zu präsentieren. Auch in der Kommunikation zwischen Garten und Mensch gibt es nicht nur eine Richtung. Politik, Kunst, Natur und BesucherInnen begegnen sich auf vielen Ebenen. Ideen und Wissen werden in den Garten eingeschrieben, wenn er konzipiert und angelegt wird. Individuell wird der Garten von jedem, von jeder Besucherin wahrgenommen. Aus den unzähligen Gartentexten, die teilweise vor, teilweise während und teilweise nach dem Gartenbesuch entstehen oder diesen gar nur in der eigenen Vorstellungskraft nachkonstruieren, werden Inhalte aus den Gärten herausgelesen. Die vorliegende Arbeit untersucht das dynamische und komplexe Verhältnis von Kommunikation in drei Gartenperiodika der Zeitspanne zwischen 1782 und 1814. Kommunikatoren und Figuren sowie ausgewählte Formate und Textstrategien In Christian Kai Lorenz Hirschfelds Gartenkalender, Friedrich Justin Berthus Allgemeinem Deutschen Gartenmagazin und Johann Gottfried Grohmanns Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten, englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern werden herausgearbeitet. Dies geschieht unter der Annahme, dass besonders die Möglichkeit der hybriden und vielseitigen Textformate der Periodika eine herausragende Positionierung im Diskurs um den Garten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts und in der Diskussion verschiedenster anderer Themen über das Format des Gartentextes zu schaffen vermochte. 3. Kommunikatoren und Figuren. Sowohl das vielfältige Format der Zeitschrift mit seinen aus der historischen Entwicklung bedingten, schwer definierbaren Merkmalen und hybriden Textformen, als auch die von der Diversität der Disziplinen geprägte Debatte um den Garten des 18. Jahrhunderts brachten die in dieser Arbeit untersuchten drei Periodika hervor. Obwohl alle drei Periodika unterschiedliche Formate bezüglich der Periodizität, des Umfanges sowie der Verteilung der Kommunikatoren aufweisen, fallen Parallelen in der Konstruktion verschiedener Kommunikationsverhältnisse zwischen Kommunikator, Herausgeber als sich selbst inszenierender Figur, fiktiver, prototypischer Handlungsfigur und Rezipientin auf. Im Folgenden werden die drei Periodika auf die Kommunikatorenrolle der Herausgeber, auf in den Texten als Beispielpersonen eingeführte Figuren und auf die Einbindung weiterer Stimmen aus externen Quellen wie Erlebnisberichten und Protokollen untersucht. Dabei wird vor allem der Frage, wie durch diese Positionierungen der volksaufklärerische Bildungsauftrag und das Verständnis von Laienwissen und Expertise vermitteln wird, nachgegangen. Hierfür werden die Begriffe des Kommunikators im Sinne der kommunikationswissenschaftlichen Definition einer Person, einer Gruppe von Personen oder einer Institution, die originär publizistisch oder über ein Massenmedium Aussagen an eine im Prinzip unbegrenzte Zahl von Rezipienten mitteilt, sowie die Begriffe der Erzähltheorie nach Genette verwendet. 3.1. Die Herausgeber als Kommunikatoren. Über verschiedene Formate erscheinen die Herausgeber der drei Periodika selbst als explizite Kommunikatoren. Dabei nehmen sie unterschiedliche Sprechhaltungen ein, sie inszenieren sich als redaktionelles Wir oder beziehen direkt als Einzelpersonen Stellung zu verschiedenen Themen und GesprächspartnerInnen. Sie schalten Werbung in eigener Sache oder empfehlen innerhalb des von ihnen genutzten Netzwerks. Die hervorgehobene Stellung Hirschfelds als bekannter Akteur eines breiten Korrespondenznetzwerkes spiegelt sich in seiner Vermittlerrolle wider, die er jenseits des Mediums Intelligenzblatt direkt in seinem Gartenkalender einnimmt. So werden in Hirschfelds Gartenkalender wiederholt Stellengesuche arbeitsloser Gärtner angeführt oder ausführliche Werbeanzeigen für Sämereien und Gärtnereien in der Rubrik Vermischte Gartennachrichten geschaltet. Dabei werden zum Teil marketingstrategische Verknappungstechniken genutzt. Auch Organisatorisches spricht Hirschfeld in seiner Herausgeberrolle an. Im Gartenkalender auf das Jahr 1783 wendet sich Christian Kai Lorenz Hirschfeld direkt an seine Leserinnenschaft, die Gartenfreunde, die er darüber benachrichtigt, dass er aufgrund der großen Nachfrage an seinem ersten Gartenkalender eine zweite Auflage desselben drucken lässt. Zusätzlich versichert er seinen LeserInnen, dass es sich lohne, sich an den Herausgeber selbst oder an die Buchhandlungen, Intelligenz- und Adresskomptoirs und Postämter ihres Orts zu wenden und den ersten Gartenkalender zu erwerben, da das Format einen fortlaufenden Überblick über das Gartenwesen gebe und die einzelnen Ausgaben so miteinander verbunden seien, wie Teile, die zu einem Ganzen gehören. Eine außergewöhnliche Kommunikation nach außen stellt der kurze Text »An die Leser« dar, der den Gartenkalender auf das Jahr 1783 beschließt. Hier wird ein Gespräch zwischen zwei Musen, welche die poetischen Almanache tragen, und der Gartenmuse präsentiert. Das Gespräch wird im epischen Präteritum wiedergegeben und handelt davon, dass die Musen der poetischen Almanache die Gartenmuse fragen, warum sie immer viel später erscheine als die anderen. Die Gartenmuse antwortet darauf, sie bekäme nicht eher frei, als bis alle Früchte geerntet wären. Ob dieser Text darauf anspielt, dass sich einige LeserInnen gefragt haben, warum der Gartenkalender später im Jahr erscheine als andere Periodika, bleibt der Spekulation überlassen. Eine andere Art der direkten Ansprache der LeserInnenschaft wird in der Bitte an einige Handelsgärtner im Gartenkalender auf das Jahr 1782 präsentiert. Mann, also Hirschfeld, bittet die Gärtner, sich in ihren Samenverzeichnissen an den von Linné aufgestellten botanischen Pflanzennamen zu orientieren, dem jetzt fast ganz Europa folgt. Er kritisiert die seltsame, kauderwelsche, oft nicht einmal richtig buchstabierte gemeine Gärtnersprache, die in so vielen solcher Verzeichnisse herrscht. Direkt unter der Bitte folgt die Warnung an einige Handelsgärtner, in der Hirschfeld verkündet, dass er plant, Handelsgärtner, von denen bekannt ist, dass sie nachweislich dreimal oder öfter ihre Kunden betrogen haben, bei der Anzeige des Ungeziefers anzuführen, welches das Jahr in den Gärten am meisten Schaden angerichtet hat. Hirschfeld inszeniert sich bereits hier in sachlich informierenden, unterhaltenden und experimentellen Formaten als Experte für Korrespondenznetzwerke, als informierter Kenner der aktuellen Debatten der Botanik und als erfolgreicher Fachmann des Pressewesens. Seiner Warnung wird im folgenden Jahrgang 1783 eine direkte Antwort, eine Erweiterung, beigefügt. Dieser Zusatz stammt allerdings nicht von der Leserinnenschaft, sondern aus der Redaktion eines anderen Magazins. Hier positioniert sich Hirschfeld als argumentierende Stimme des Mediums Gartenkalender, die in einem Dialog mit weiteren Magazinen eintritt und diesen an ausgewählten Stellen sichtbar macht. Während Hirschfeld nicht auf Veränderungen der Periodizität seines Kalenders eingeht, dessen Jahrgänge 1787 und 1888 in einem Band erscheinen, kündigt Bertuch die Fortsetzung seines Magazins nach den Kriegsverwüstungen von 1815 direkt an. In einer Vorrede adressiert er die Schäden des Krieges und informiert über die damit verbundenen Veränderungen in den Bereichen Format und Auslieferung. Auch Bertuch nutzt seine Kommunikatorenrolle zum Kommentar. Er reagiert im ersten Intelligenzblatt zu seinem Gartenmagazin 1805 auf die wiederholte Anfrage einiger Gartenfreunde, warum das monatliche Intelligenzblatt unseres Gartenmagazins so wenige eigentliche Gartenintelligenzen enthalte, mit der Vermutung, dass Handels- und andere Kunstgärtner, von denen dergleichen Intelligenzen besonders zu erwarten wären, überhaupt wohl wenig lesen oder die Art, ihre Geschäfte dem Publiko gehörig bekannt zu machen, recht verstehen und meistens den Spaten geschickter als die Feder zu führen wissen. Bertuch positioniert sich hier als argumentierende und eigene Ansichten vorstellende Einzelperson. Auch Grohmann verwendet die knappen Bildunterschriften zur Rechtfertigung der im Magazin vorgestellten Vorschläge zur Stellungnahme gegenüber Publikum und Mitwirkenden. So zum Beispiel in der Rechtfertigung einzelner Kupferstiche als Sprecher der Redaktion. Verschiedene Umstände veranlassen uns, dieses Blatt in unser Magazin aufzunehmen, ob es gleich mit den in dasselbe aufzunehmenden Gegenständen auch nicht auf die entfernteste Weise in Verbindung steht. Wir würden es auch durchaus nicht getan haben, wenn wir nicht den Vorsatz gefasst hätten, in der Folge auch bisweilen ein Blatt mit Möbeln zu liefern. Zur Kommunikation eigener Haltung gegenüber Mitarbeitern. Eine Seilbrücke von der Erfindung des Verlegers dieses Magazins, deren genauere Beschreibung im 23. Hefte des Magazins aller neuen Erfindungen geliefert werden wird. Sie kann in romantischen Szenen von sehr großer Wirkung sein und würde auch auf diesem Blatte noch mehr wirken, wenn der Zeichner nicht durch den zierlichen Tempel der Freunde im gefälligen ionischen Stil die Wirkung selbst geschwächt hätte. Denn Szenen der Art vertragen kein sichtbares Bestreben, durch Schönheit und Zierlichkeit der Form zu gefallen. Oder zum direkten Aufruf über Fußnoten. Der Herausgeber wünscht und hofft, von dem Erfinder desselben, Herrn Tückisch in Berlin, bald wieder mit einigen Beiträgen beehrt zu werden und wagt es, ihn hiermit öffentlich dazu aufzufordern. Hirschfeld und Grohmann nutzen die dem Medium der Zeitschrift gegebene Möglichkeit zur Kommentarfunktion und stellen zusätzlich auch argumentative Texte zur Meinungsbildung vor, die über Organisatorisches hinausgehen und ästhetische Vorstellungen vom idealen Garten andeuten. So propagiert Hirschfeld in unterschiedlichen Kategorien seines Gartenkalenders immer wieder sein theoretisches Gartenideal. Gelobt werden Gärten, die nach den neuesten Strömungen der Theorie, bestenfalls nach dem Vorbild seiner Theorie der Gartenkunst, verändert wurden. Als rückständig wird die Symmetrie in der Gartengestaltung empfunden. Auch persönliche Wertungen des Geschmacks fließen in die Texte ein. Dies geschieht besonders häufig über die Formate der Gartenbeschreibungen. Im Gartenkalender auf das Jahr 1786 schreibt Hirschfeld über einen künstlichen Hügel im Chinoisengarten: Treibt die Neugierde den Spaziergänger nach der chinesischen Brücke zu, so trifft man, nachdem sie überstiegen ist, auf dem schon angeführten Hügel nichts anders an als einen sogenannten Schneckenberg, die geschmackloseste und vielleicht eben deswegen so oft wiederholte Art von Anlage. Einen außergewöhnlichen Garten behandelt dabei der Text über den Landsitz des Prinzen von Pelagonia in Sizilien. Zusammengetragen aus Reiseaufzeichnungen des schottischen Schriftstellers Patrick Brydon wird hier die eigentümliche architektonische und bildhauerische Gestaltung der Villa Pelagonia in Bulgaria beschrieben, für die der damalige Prinz Francesco Ferdinando II. Statuen schaffen ließ, die Chimären aus diversen Tier- und Menschenteilen darstellten. Der Text, der lediglich ein Bild der verschiedenen Statuen und anderer Kuriositäten in der Villa zu geben versucht, beschreibt den tatsächlichen Garten so gut wie gar nicht. Er liest sich vielmehr als ein Kommentar zur moralischen Legitimation der künstlerischen Freiheit in der bildhauerischen Gestaltung. Man möge sich vielleicht wundern, dass man den Besitzer nicht schon lange eingesperrt hat. Doch er ist vollkommen unschädlich und beleidigt niemand dadurch, dass er seinem Wahnwitz nachhängt. Nach einer Beschreibung der Kuriositäten der Innen- und Außengestaltung von Brydon erfolgt ein Resümee Hirschfelds. Wir lachen vielleicht oder verwundern uns über die Menge von lächerlichen Einfällen, die uns diese Beschreibung des Brydon in der Verzierung eines italienischen Landsitzes ausstellt. Allein ist dieser Landsitz mehr oder weniger, als was noch vor einiger Zeit unsere Gärten in Deutschland waren und was sie, um Verzeihung, oh Natur und Geschmack, noch itzt an so vielen Orten sind. Wiederholt lobt oder tadelt Hirschfeld politische Entscheidungen. So spricht er sich im Format »Neueste Gartenberichte aus verschiedenen Ländern« gegen die Leibeigenschaft des gemeinen Landmanns und für das Anlegen von Baumschulen aus, kombiniert mit einem flächenübergreifenden Botanikunterricht in ländlichen Gebieten. Beispiele für argumentative Texte unterschiedlichster Art finden sich bei Hirschfeld in nahezu allen Kategorien. Auch bei Grohmann werden im Kupfer dargestellte Ideen argumentativ hervorgehoben. So sage beispielsweise die Art und Weise, wie Mann im Garten spiele, viel über die Ablösung des französischen Geschmacks durch den englischen aus. An anderer Stelle nutzt Grohmann paradoxerweise die Bildunterschrift einer Empfehlung für ein Zimmer im ägyptischen Stil für eine Kritik der Kunst Ägyptens. Wir sagen wohlbedächtigt nicht im ägyptischen Geschmack, denn die Ägyptier hatten, wie von ihnen übrig gebliebene Werke der bildenden Kunst beweisen, keinen Kunstgeschmack. Man werfe daher diesem Blatte Geschmacklosigkeit nicht vor, es würde aufhören, im ägyptischen Stile zu sein, wenn man ihm diese Eigenschaft, das Krause und Bunte in jegliche Beziehung, nähme. Sowohl Hirschfeld als auch Grohmann bringen ihre persönlichen Vorstellungen von Geschmack und Gartenästhetik in die unterschiedlichen Textformate explizit aus der Position ihrer Kommunikatorenrolle ein. Diese inszenierte Kommunikatorenrolle befähigt die Herausgeber zum Kommentar auf verschiedenen Ebenen, von der Kritik am ägyptischen Bauwerk bis zur politischen Forderung. In allen Bereichen vertreten sie eine persönliche Meinung und treten als Experten auf. Anders als bei den heute als Leserbriefen bekannten Kommentaren der Leserinnenschaft an die Redaktion, die oft in unbeantworteter Auswahl in der Zeitschrift abgedruckt werden, wird in den vorliegenden historischen Periodika meist nur der Redebeitrag der Herausgeber sichtbar gemacht. RezipientInnen lesen die Reaktionen Hirschfelds, Bertuchs oder Grohmanns mit dem Hinweis auf vorausgegangene Zuschriften der SubskribentInnen oder direkte Ansprachen und Anfragen, in denen sie als einzelne Kommunikatoren auftreten. In der direkten Kommunikation nach außen wird bereits informiert, unterhalten und kommentiert. Die Herausgeber sind als Sprecher nicht nur im klassischen Editorial, sondern in den gesamten Publikationen sehr präsent. 4. Vermittlungsformate. Nachrichten. In Johann Georg Grünitz von 1773 bis 1858 erschienene Ökonomische Enzyklopädie wird die Nachricht als die glaubwürdige oder doch für glaubwürdig ausgegebene mündliche oder schriftliche Bekanntmachung einer in der Ferne geschehenen Sache definiert. Dem Medium der Zeitschriften kommt die Möglichkeit zu, aktuelle Geschehnisse nicht nur im Nachrichtenformat der Tagespresse zu vermitteln, sondern auch zu reflektieren und mit vermehrtem Unterhaltungsanspruch auf das engere Thema des eigenen Fachpressegegenstandes fokussiert zu vermitteln. Das gesellschaftliche Bedürfnis hiernach entspringt im 18. Jahrhundert zu Fauser, einem gesteigerten Interesse an der Neuigkeit, im Sinne der Befriedung von Neugierde, fernab von der unkommentierten Information. Der Aufschwung des Klatsches und des Geschwätzigen werden nicht nur, wie bei Fauser aufgezählt, bei Jean-Paul, Wieland oder Kotzebue in ironischer Kritik am Bildungsbürgertum beschrieben, sie sind auch in der Forschung bereits explizit vermerkt worden. Die Aufwertung der niederen Seelenvermögen erscheinen gleichzeitig mit dem Prozess der Auflösung theologischer Vorbehalte gegen die Curiositas. In den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts lernte der Politikus nicht nur gesellschaftliche Durchsetzungsfähigkeit, sondern auch die Kunst der vertraulichen Unterhaltung und den geselligen Redestil. Mit dem erklärten Ziel der Aufklärung, möglichst viel Wissen zu erlangen und dazu individuell die erweiterten Möglichkeiten einer sich stetig entwickelnden Informationsstruktur des Schriftlichen zu nutzen, enthält das Nebenprodukt der Neugierde einen gesteigerten Eigenwert. Die Neuigkeit wird zum Format zwischen aufklärerischem Erkenntnisgewinn und dosierter Information, zur individuellen Partizipation am ungezwungenen Gespräch. Auch in den hier betrachteten Gartenperiodika wird der Begriff der Nachricht für Texte verwendet, die sich durch ihre Themenauswahl von objektiver Informationsvermittlung entfernen und kuriose Begebenheiten ebenso einbeziehen wie persönliche Einzelaussagen. Im Gartenkalender auf das Jahr 1782 findet sich eine Mitteilung über einen Herrn, der ein mehrgängiges Menü zusammengestellt habe, dessen Gerichte ausschließlich aus Kartoffeln zubereitet worden waren. Es wird darüber berichtet, seine Tischgesellschaft wäre bis zum Ausklang des Abends stets wach und guter Stimmung gewesen, obwohl Kartoffeln, wie allgemein bekannt sei, eine einschläfernde Wirkung besäßen. Diese spekulative Mitteilung vom Kartoffelschmaus wird als Nachricht präsentiert. Auch bei Bertuch wird der Begriff der Nachricht weitergefasst. Er kann hier ebenfalls im Sinne einer inoffiziellen Mitteilung verstanden werden. Nachrichten dürfen so nicht nur von der Redaktion, sondern auch von LeserInnen an LeserInnen weitergegeben werden. Im vierten Stück des Allgemeinen Deutschen Gartenmagazins von 1806 freut sich der oben bereits genannte Herr Schneevogt, den Ranunkelliebhabern die Nachricht geben zu können, dass ihre Lieblingsblumen auch in einem sumpfigen Boden gediehen. Auch bei Hirschfeld wird das Schreiben einer Person präsentiert, die auf ihrer Reise aus den Reichen durch Franken nach Thüringen und Sachsen zu N eine neue Anlage vorfand, wovon sie dem Empfänger durch Hirschfelds Publikationen auch der Leserinnenschaft des Gartenkalenders doch eine kleine Nachricht senden muss. Im Gartenkalender auf das Jahr 1785 findet sich ein Text der Kategorie Gartenbeschreibung mit dem Titel »Nachrichten von einigen hannoverschen Gärten« von dem Herrn Botanikus Erhard zu Herrenhausen. Diese sind allerdings ebenfalls keine Nachrichten im Sinne unseres modernen Verständnisses, sondern vielmehr eine Kritik am vom Verfasser wahrgenommenen Mangel an Fortschritt in der Gartengestaltung der Region. Der Verfasser ist ein bekannter Hirschfels, der ihn informiert, seit seiner letzten Beschreibung der Gärten in der Theorie der Gartenkunst vor einem Jahr habe sich nichts an deren Geschmacklosigkeit geändert. Man schneide noch immer Baumkronen zu Kugeln und das botanische Verzeichnis sei extrem fehlerhaft. Der Verfasser hofft auf die Ankunft seines teuren Landesvaters Georg, der nicht bloß ein Liebhaber, sondern Kenner und Meister der Gartengestaltung sei und dessen Besuch sicherlich viele Verbesserungen mit sich zöge. Er äußert außerdem den Wunsch nach einem botanischen Garten. In einer Fußnote zu diesem Text weist Hirschfeld als Herausgeber darauf hin, dass er weitere Gärten der Region in seiner Theorie der Gartenkunst bereits beschrieben habe. Hirschfeld wählt als Herausgeber aus der Vielstimmigkeit seines Korrespondenznetzwerkes verschiedene Beiträge aus, deren Verfasser den Begriff der Nachricht auf eigene Weise verwenden. So zum Beispiel hier als Protokoll eines Gartenbesuchs oder frohe Botschaft über eine liebgewonnene Freizeitbeschäftigung aus eigener Erfahrung. Im Gartenkalender auf das Jahr 1786 taucht, entstanden auf der weniger auf Mitteilungscharakter und Aktualität abzielenden Kategorienbenennung der Beschreibung einzelner Gärten erstmalig die Kategorie Fortgänge und Verirrungen des Gartengeschmacks auf, deren Texte sich hier als Nachrichten über Änderungen in Gärten präsentieren, allerdings meist von einem Lob des dort regierenden Landesherrn oder persönlich wertenden Rezensionen einzelner Gartenanlagen begleitet werden. Das Verständnis von Information und Nachricht wird sowohl im Allgemeinen Deutschen Gartenmagazin als auch im Gartenkalender auf den Import individueller Kommentare und informelle Mitteilungen ausgedehnt. Der Unterhaltungsanspruch der Zeitschriften wird auch über im Titel oder im Text als Nachricht ausgewiesene Passagen bedient und verbleibt nicht in der reinen Informationsfunktion. Dialoge. Obwohl die Praxis des Gesprächs im 18. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielte, findet sich in der Literatur dieser Zeit bis zu Schleiermacher keinerlei Standardwerk zum Thema, sondern lediglich kleinere Verweise auf diese Form in Texten zur Geselligkeit. Als Diskurs kommt das Gespräch aus dem italienischen Discorso, der nicht zielgerichteten Bewegung des Umhergehens, das sich von der heiteren, zwanglosen Conversation und dem Deutschen auf materielle und geistige Unterstützung abzielenden Unterhalten abgrenzt. Geselligkeit als Naturgesetz des menschlichen Verhaltens und Studieren der Menschenkenntnis über verallgemeinernde schriftliche Charakterporträts in der Physiognomik wurden bereits in den moralischen Wochenschriften angeboten. Schon in diesem Format werden idealisierte, stereotype Figuren gegeneinander gesetzt und der Erkenntnisgewinn über einen bestimmten Gegenstand wird über die literarische Technik der Interaktion der Charaktere lesbar und somit lernbar. Der sokratische Erkenntnisgewinn aus dem Gespräch wurde bei Locke als Reasoning aufgegriffen. Er bezieht sich nicht auf die Unterhaltung an sich, sondern auf den Effekt der Informationsvermittlung und Überredungskunst eines Gesprächspartners im Lehrgespräch. An antike und humanistische Dialoge knüpfte die Literatur des 18. Jahrhunderts an. Gespräche als didaktische Methode des Mitdenkens für die Leserinnenschaft wurden nicht nur als Lehrdialog, sondern auch im Toten- oder Streitgespräch zur Zielform philosophischer und wissensvermittelnder Texte. Hier konnte gelehrt, argumentiert und unterhalten werden. Kritik als Reaktion war erwünscht und wurde provoziert. Dabei waren die Gesprächspartner oft moralisch überlegen, weil nach langer Lebenserfahrung bereits verstorben und nun aus dem Jenseits alles überblickend oder hierarchisch höher stehende, umfassende, gebildete Charaktere, die für normalsterbliche Identifikationsfiguren, also implizit für die Leserinnenschaft, über Fragen des Menschseins oder die Beschaffenheit der Welt dozierten. Mit dem Text »Vom Schlaf der Pflanzen« im Gartenkalender auf das Jahr 1783 findet sich auch bei Hirschfeld ein Lehrdialog. »Vom Schlaf der Pflanzen« erklärt die veränderte Haltung und den geschlossenen Blütenkelch der Pflanzen bei Nacht, eingebettet in die kurze Geschichte einer naturliebenden Abendgesellschaft, zu der sich auch die Erzählstimme zählt. Zunächst ist nur von einer Gesellschaft die Rede. Eine kleine Gesellschaft, die Gefühl für jeden Reiz der Natur hatte, speisete an einem schönen Abend des vorigen Sommers in einer Laube, durch deren leichte Blätter das letzte Licht des Tages zur Beleuchtung unserer Tafel hereinspielte. Zum Ende dieses ersten Satzes wird allerdings bereits klar, dass die Erzählstimme Teil dieser Gesellschaft ist. Eine Figur namens Wilhelmine fragt den Erzähler, wie bei Pflanzen vom Schlaf die Rede sein könne. Daraufhin nimmt der Erzähler sie und die Leserinnenschaft mit durch verschiedene Pflanzen, deren Nachtzustand jeweils beschrieben wird. Durch Marker wie »Kommen Sie« treffen Erzählung und Handlung zeitlich aufeinander. Pflanzennamen werden dennoch in lateinischer Sprache in Klammern angegeben. Durch dieses Mittel der verschriftlichten Zusatzinformationen tritt der Text aus der Darstellung eines Dialoges aus. Die Figur der Wilhelmine betont zuweilen ihr Gefühl beim Betrachten der Natur. »Das ist doch wunderbar«, ruft sie nach einer der Ausführungen des Erzählers beispielsweise aus. Dieser nimmt ihr Interesse zum Anlass für eine weitere informierende Ausschweifung. Er steht dabei ganz für die Wissenschaft. Indessen geht die Natur immer ihren gewohnten Gang und was Ihnen hier ein Wunder scheint, Wilhelmine, ist doch in Wahrheit nichts mehr und nichts minder als eine bekannte Sache. Dieser Text bildet den klassischen Lehrdialog zwischen den Figuren des Experten in der Form des gebildeten Reisenden und der Laien ab, die als junges, unwissendes und empfindsam beeindrucktes Mädchen dargestellt wird. Im Gartenkalender auf das Jahr 1784 stellt der anonyme Kommunikator den Nutzen des Spielzeugs Maulaffe als Gartenzierde zur Belustigung der Damen vor, indem er sich in einen Dialog mit einem geistlichen Fürsten, dem Besitzer des Gartens mit Maulaffen, inszeniert. Er stellt sich so auf die Ebene der unwissenden Leserinnenschaft und stellt Fragen zu Maulaffen, auf die er und somit auch das Publikum Antworten erhalten. Anhand der Reaktionen des Verfassers wird die ungewöhnliche Gartenzierde geprüft und bewertet, wobei eine Art Meinungsfilter für die Leserinnenschaft entsteht. Auch eine Beschreibung des Maulaffen gibt der Verfasser dem Fürsten, der einer konsequenten Textlogik nach sein eigenes Spielzeug erkennen müsste. Der Dialog wird in Retrospektive indirekt wiedergegeben. Mit dem Dialog inszeniert Hirschfeld eine Expertise durch fiktive Figuren, von denen die Leserinnenschaft durch Identifikation mit den Unwissenden oder durch neutrale Positionierung zwischen Figuren eine reflektierende und unterhaltende Form der Informationsvermittlung präsentiert bekommt. 6. Zusammenfassung und Ausblick. Die drei in dieser Arbeit behandelten Gartenperiodika haben unterschiedliche Formate, Umfänge, Erscheinungsbilder und Publikationshintergründe. Dennoch nutzen sie teilweise ähnliche Textstrategien. Sie weisen präsente Positionierungen der Herausgeber auf, die über die verschiedenen Textformate von der Bildunterschrift bis zur Gartenbeschreibung ihre Vorstellung vom idealen Garten propagieren, die zuweilen in kunsthistorische Deutungen wie bei Grohmann oder politisch konkrete Forderungen wie bei Hirschfeld übergehen, teilweise aber auf der Ebene der Gestaltung verbleiben. Stereotype Beispielfiguren wie der einsame Wanderer, der Gartenfreund oder der Europäer werden zur Identifikation mit dem aufklärerischen Ideal vom vernunftbegabten Naturforscher oder dem empfindsamen Lernenden herangezogen. Nationale, koloniale oder kontinentale gemeinsame Identität wird konstruiert, Vertraulichkeits- und Abgrenzungsverhältnisse werden geschaffen. Die hybriden Texte der Periodika schwanken dabei zwischen Informationsvermittlung, Argumentation, volksaufklärerischer Pädagogik und Unterhaltung. Somit wird Expertise einerseits im Kontext der Beweisführung und Legitimierung der Kommunikatorenstimme im Wissenschaftsdiskurs betont, andererseits schließt diese Legitimierung das Angebot eines Vertrauens auf Laienwissen und Dilettantismus teilweise mit ein. Dieses Laienwissen bewegt sich sowohl auf der emotional-sensualistischen als auch auf der aufzeichnenden und berichtenden Vermittlungsebene. Die Herausgeber reihen sich gelegentlich, obwohl sie an anderer Stelle in ihrer Expertenposition verbleiben, in diese Inszenierung von Laienwissen und Liebhaberei ein. Auch über die verschiedenen Textformate werden Expertisenverhältnisse konstruiert. Die im 18. Jahrhundert modern gewordenen Formate des Lehrdialoges und des fiktiven Briefes werden integriert. Zudem nutzen alle Periodika in unterschiedlichem Maße die Möglichkeit der Illustration durch Kupferstiche und ihre Begleitung durch den beschreibenden Text, der zur Zeit der Entstehung der Publikation bereits recht umstritten war. Parallel zu einer Ablösung des wissenschaftlich beschreibenden Modus durch den unterhaltend empfindsamen und eine zunehmende Ausbreitung des Praxisbezuges der Beiträge werden Empfehlungen oder Nachrichten auf private Erfahrungsberichte oder Kuriositäten ausgedehnt. Im Sinne des aufklärerischen Verständnisses vom vernunftbegabten guten Menschen wird der Leserinnenschaft die Fähigkeit zur fachkundigen Beurteilung sowie zur Reflexion auf hohem Niveau zugesprochen. Eine konsequente Redaktion vielstimmiger Mitbestimmung der Öffentlichkeit wird allerdings nicht angestrebt. So lesen wir zwar gelegentlich von schriftlichen Meinungsverschiedenheiten in verschiedenen Zusendungen an die Herausgeber, jedoch lediglich deren Antworten auf Leserinnenbriefe und ihre eigene eurozentristische, immer noch weitestgehend ein hohes Wissensniveau voraussetzende und an feste ästhetische und politische Vorstellungen vom Garten geknüpften Beiträge der Herausgeber in ihrer selbstinszenierten Rolle als tonangebende Kommunikatoren ihres eigenen Korrespondenznetzwerkes.